Abseits der Fußball-Podcast Folge 298 mit dem Hauptthema FC Bayern München. Ihr kennt bestimmt die Bücherreihe des Ullstein Verlags Eine Liebeserklärung. Da geht es immer um einen Fußballverein und jeweils ein sehr prominenter Fan schreibt dann dieses Buch. Der Bezug zu dem Verein, wie ist er Fan geworden? Und bei uns ist es heute der großartige, oft kopierte und niemals erreichte Markus Kafka. Ihr kennt ihn von Deluxe Music, ihr kennt ihn von MTV, von Viva. Er hat einen großartigen Podcast mit Jennifer Weist. Da gehen wir auch drauf ein. Und wir reden mit ihm genau über diese Frage, wie ist das Leben als Bayern-Fan? Viel Spaß. Freunde, normalerweise beginnt ein Podcast bei uns anders, nämlich immer gleich. Und zwar, ihr hört erst ein Vorwort von mir meistens, dann kommt unser Intro, das Lied und dann entweder Steffen oder ich. Und wir benutzen immer dieselbe Begrüßung, sowohl im Podcast als auch bei unseren Videos. Beim Steffen ist es ein unvergleichliches Buongiorno, egal welche Tageszeit. Und bei mir ist es auch eine Begrüßung, die habe ich nämlich unserem heutigen Gast heimlich geklaut. Und sie ist sehr stark angelehnt an ihn, denn ich bin großer Bewunderer seiner Zunft. Schon seit vielen Jahren, mir geht auch ein bisschen gerade die Pumpe. Und bevor ihr euch jetzt denkt, was babbelt er uns hier zu? Unser Gast hat ein Buch geschrieben, das erscheint im Ullstein Verlag übermorgen, dreht sich um den FC Bayern und das möchten wir heute auch natürlich vorstellen. Und damit sage ich wie immer, Tag die Herrschaften, abseits der Fußball-Podcast, Folge 298. Steffen, 298, in zwei Wochen schon wieder Premiere, Jubiläum.
Ja, du siehst aus, wie ich mich fühle.
Ja. So, und bevor wir zu unserem großartigen Gast, ich bin echt nervös, das muss ich schon geben, komme. Der Mann, ohne den das Ganze auch gar nicht möglich gewesen wäre. Seit 40 Jahren bin ich das Verhunkel an seinem Arsch, Steffen Hertlein.
Und bitte Applaus für I Believe Joe Henry. Seit 40 Jahren, ich kann es einfach auch nicht schönreden, ist es ein Schatten in meinem Leben. Der Mann für die Technik zuständig, sozusagen meine kleine Schwester, Christian Leidi-Barten, meine Damen und Herren.
Dankeschön, weil er genau eine Woche älter ist als ich. So, kommen wir zu unserem heutigen Gast. Wer in den letzten 30 Jahren den Fernseher angemacht hat, hat ihn 100% schon mal gesehen. Meistens im Musikbereich. Er hat in den 90ern Metalla übernommen. Ich glaube von Adam Turtle damals, wenn ich mich nicht irre. Da habe ich ihn das erste Mal gesehen danach und da habe ich ihn wirklich schätzen und lieben gelernt. Die MTV News, großartig. Unser lieber Freund Salva, der schon hier zu Gast war, wir haben damals bei unserem Freund Domi jede Folge gesehen. Er hat einen großartigen Podcast, über den wir auch kurz schwätzen. Aber es geht um sein Buch. Er ist Fan des FC Bayern und bevor jetzt wieder Bu-Bu kommt, wartet mal ab. Ihr erfahrt wirklich Sachen, die hätte keiner gedacht und auch ich nicht. Er war bei Viva, er war bei MTV. Markus Kafka ist heute bei uns. Markus.
Tag allerseits. Hallöchen.
Ja. Hallo. Eine große, große, große Ehre. Ihr kennt die Reihe auch, diese Buchreihe vom Ullstein Verlag. Es geht immer ein Prominenter, bringt ein Buch raus über seinen Lieblingsverein. Wir hatten Henny Nachtsheim für die Eintracht, wir hatten König Boris bei uns zu Gast für St. Pauli und heute Markus Kafka für den FC Bayern. Steffen?
Ja, und ich muss nur ganz kurz nochmal sagen, bevor wir viele, viele Fragen an Markus haben, ist es wirklich so, natürlich hört man den Podcast und denkt sich, ja, wie sollen die denn sonst mit einem Gast umgehen? Aber in dem Fall, ich wollte jetzt gerade noch die Sprachnachricht raussuchen, ich lasse es jetzt sein, aber heute, ich glaube so gegen 11:30, 12 kam eine Sprachnachricht vom Leini, dass ihm O-Ton der Stift geht, weil er den Markus seit 30 Jahren, also der hatte Gänsehaut, er feiert dich, er liebt dich, er hat gesagt, und dann seit 95 und wir haben uns immer getroffen und wir haben es nur wegen ihm geguckt. Also Markus, es ist an uns eine große Freude und dem Leini bereitest du heute einen wirklich, es ist, ich glaube, alles andere als Liebe wäre untertrieben.
Das ist ja schön zu hören und was mich vor allen Dingen freut, ist, dass obwohl ihr das schon so lange geguckt habt und früher auch geguckt habt, dass trotzdem was aus euch geworden ist. Also erstaunlich. Das können nicht alle von sich behaupten.
Die einen sagen so, die anderen so.
Ich wollte gerade sagen, das kann man natürlich auch auslegen.
Das ist eine Einschätzung. Markus, frage an dich, heute Abend Champions League, wie geht's uns denn?
Also mir geht auch der Stift und nicht zu knapp. Ich konnte jetzt auch schon die ganze Nacht nicht richtig schlafen. Ich bin wirklich einmal pro Stunde aufgewacht. Das ist immer so vor solchen Spielen. Und eigentlich, was ich jetzt mache, das hat auch so ein bisschen therapeutischen Charakter, weil spätestens seit 15 Uhr ist meine innere Uhr darauf geeicht, jeden Moment durchzudrehen. Und dass ich jetzt mich zwischen 18 und 19 Uhr auf das hier konzentriere, das erleichtert mir den Weg zum Spiel. Ich bin ja jemand, der grundsätzlich nicht die Vorberichterstattung guckt, weil mich das zu nervös macht. Ich setze mich 5 Minuten vor Ampfiff vor die Glotze und dann gib ihm. Und deswegen, es geht jetzt darum, wie ich die Zeit bis zum Anpfiff noch rumbringe und ihr helft mir dabei, das sinnvoll und beschwingt zu tun.
Das machen wir doch gerne. Guck mal, Markus, wir sind Fans von Eintracht Frankfurt. Uns geht's meistens noch schlechter. Also insofern, okay, die letzten Jahre waren ein bisschen erfolgreicher, aber ja.
Ja, wollte gerade sagen, war doch immer schön. Europa League habe ich immer gerne geguckt, die Eintracht.
Markus, du hast ein Buch rausgebracht. Yes. Es gibt die Reihe Eine Liebeserklärung ist der Überbegriff. Es geht um den FC Bayern München. Du bist seit deiner Kindheit Fan des FC Bayern. Jetzt wollen wir natürlich nicht zu viel verraten, sonst kaufen die Leute das Buch nicht mehr. Aber den einen oder anderen Punkt, den würde ich gerne besprechen. Und zwar erstens, wie bist du Bayern-Fan geworden? Gut, du kommst auch aus Bayern, klar. Aber was war denn der Punkt, wo du gesagt hast, okay, die Mannschaft hat mich jetzt gekriegt?
Genau, ich bin in Manching bei Ingolstadt aufgewachsen. Da hat man jetzt geografisch bedingt die Wahl zwischen drei Mannschaften. FC Bayern, 1860 München oder gleich weit weg in die andere Richtung, 1. FC Nürnberg. Und wie so oft in solchen Fällen ist es halt dann auch die väterliche Prägung, die dafür verantwortlich ist, für welchen Fußballverein das Herz dann schlägt. Und bei mir war es wirklich so, dass ich von meinem Papa und meinem Onkel 1974 zu meinem ersten Heimspiel des FC Bayern mitgenommen wurde. Das war gegen den 1. FC Köln, September 1974. Da war ich gerade mal 7 Jahre alt. Und ich meine, wenn man sich alleine nochmal vergegenwärtigt, wer da alles auf dem Rasen stand, das ist pure Erotik. Also,
das waren die Bayern überhaupt.
Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Katze Schwarzenbeck, alle waren sie dabei. Und Köln hatte ja auch eine gute Mannschaft. Da war Flohe dabei, Toni Schumacher, Kullmann, Dieter Müller. Und bei so einem Spiel im Stadion zu sein und dann auch noch dieses Ergebnis. Bayern war 3-1 hinten, kurz vor der Halbzeit noch das 2-3 und dann nach der Halbzeit noch den FC 4 Buden eingeschenkt und 6-3 gewonnen. Und dann bei so einem Spiel, also wenn das erste im Stadion ist, also war eh schon durch den Vater vorgegeben, aber da war endgültig klar, natürlich werde ich mein ganzes Leben lang Bayern-Fan sein.
Und da sieht man mal die Parallelen. Ich kriege Gänsehaut, mein erstes Spiel 92 gegen die Bayern, ausverkauftes Waldstadion und die Eintracht gewinnt 3-2.
Habe ich vergessen.
Okay. Ja. Da komme ich immer wieder. Markus, was wirklich cool ist in deinem Buch steht, was keiner weiß, ich glaube, darüber macht dich auch keiner Gedanken, weil das schon so normal ist. Es gibt 3 Worte, die kennt jeder: mir, san, mir.
Ja.
Und die sind mittlerweile im Trikot aufgestickt. Genau, könntest du vielleicht nochmal kurz wiedergeben, wie kam es dazu, dieses mir, san, mir, wo kommt es her?
Ja, die Kurzfassung ist folgende: Es war eine Meisterfeier auf dem Marienplatz in den 80ern. 85, 86 muss das gewesen sein. Jedenfalls waren ja zu der Zeit sehr viele gebürtige Bayern in der Mannschaft. Hansi Plügler, Klaus Augenthaler und so weiter. Und bei der Meisterfeier standen die auf dem Balkon des Rathauses in München und haben dann angefangen zu singen: Mir sei mir, mir sei mir, mir sei stärker als die Stier. Und also ja. so ein bayerisches Lied, das lässt sich überhaupt nicht mehr genau rekonstruieren, wie die in dem Moment drauf gekommen sind und wo die das Lied schon mal gehört haben. Jedenfalls, das ist ja sehr, sehr einfach. Und dann haben sie das ein paar Mal gesungen, schon halb besoffen, wie sie waren. Und die Fans, die haben das dann sofort verinnerlicht und haben mitgesungen. Und so ist es entstanden, dieser Spruch, der mittlerweile auch auf den Trikots steht und auf ganz vielen anderen Merchartikeln und der so das Motto des Vereins ist: Mir san mir. Und man denkt ja immer, das hat so einen Hauch von Arroganz, der da mitschwingt und das Runtermachen anderer Vereine. Ist aber überhaupt nicht so. Mir san mir heißt einfach so, man ist stolz auf die eigene Identität und macht halt sein Ding. Und da geht es überhaupt nicht darum, andere runterzumachen, sondern an sich selbst eben zu glauben. Und das ist eben so ein Credo, das jetzt ja der Verein komplett verinnerlicht hat und mit dem ich ja auch groß geworden bin. Mir sind mir.
Das heißt, wann merkt man denn als Bayern-Fan bei einem Spieler oder Funktionär, der passt in dieses Mir-San-Mir-Prinzip nicht rein? Oder weil das ist ja, da hast du immer das Gefühl als Außenstehender, okay, das ist schon sehr wichtig, das ist einfach ein Stück weit diese Bayern-DNA. Hast du schon mal jemanden gehabt im Laufe der Zeit, wo du gesagt hast, es gab ja den einen oder anderen Kandidaten, wo man danach gemerkt hat, oh, das hat jetzt nicht ganz so funktioniert, wo man sagt, hattest du da schon früh das Gefühl, ah, der passt hier in dieses Mirsan mir eigentlich gar nicht rein?
Ja.
Einige bestimmt.
Also einige, ich meine, wir können jetzt einfach die komplette Liste aller Fehlkäufe durchgehen, die dann auch, weil sie eben nicht so mir waren, wieder verschwunden sind. Mein Gott, also wo fange ich an? Lassen wir die Spieler mal außen vor. Aber einer ist Spieler und Trainer gewesen und so sehr ich ihn geschätzt habe als Spieler und dann auch als Nationaltrainer und auch als Typ, aber ich glaube, dass dieses Mir-Samir-Ding zum Beispiel Jürgen Klinsmann nicht so richtig verinnerlicht hat. Ja. Der hat halt so viel so sein eigenes Süppchen gekocht, was ja ein ganz gutes Süppchen war und wodurch er dann auch immer wieder mal so in Konflikt mit Lothar Matthäus geraten ist. Wir erinnern uns. Aber das wäre zum Beispiel einer oder Thomas Tuchel, bei dem ich auch als Trainer nicht das Gefühl hatte, dass der das auf dem Schirm hat. Weil Mir-Samir ist ja auch so, das signalisiert ja auch so ein bisschen Zusammenhalt. Und Thomas Tuchel hat sich ja dadurch hervorgetan, dass er in der Öffentlichkeit Spieler niedergemacht hat. Und bei Bayern müssen Sachen in der Kabine bleiben und geregelt werden und halt nicht über die Medien gespielt werden. Was aber leider sehr, sehr oft passiert, das wisst ihr ja.
Du hast eine Sache im Buch stehen, da bin ich ganz bei dir. Das habe ich auch nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob man das mit echten Fußballfans vergleichen kann. Nur echte Fußballfans leben so oder haben das so im Blut. Und zwar hast du gesagt, wenn ein Mensch ein Fußballfan ist, ohne entweder aus der Gegend zu kommen oder irgendeinen Bezug zu dem Club zu haben, wie kann man dann Fan sein? Und genauso das denke ich auch. Für mich war das irgendwo klar aus Frankfurt, du kommst erstmal mit der Eintracht in Berührung. Mein Vater war Gladbach-Fan, es waren eigentlich nur diese zwei Vereine. Mhm. Und wie gesagt, jetzt gibt es ja sehr viele Bayern-Fans und gerade, das thematisierst du ja auch, Erfolgsfans, ihr seid ja nur Bayern-Fans, weil die so erfolgreich sind und so weiter. Was glaubst du denn, wie viele von 100% Bayern-Fans, was würdest du tippen? Wie viele sind denn wirklich Bayern-Fans? In Prozent, was würdest du sagen? Also ich weiß es auch nicht, aber deine Einschätzung würde mich interessieren.
Also ich glaube, wie jeder große, sehr erfolgreiche Club ist auch ein gewaltiger Verschnitt bei den, in Anführungszeichen, Fans dabei. Also wenn wir über so Clubs reden wie Real Madrid, FC Barcelona, nimm noch ein paar andere, dann sind bestimmt viele Leute im Stadion, die sich selbst als Fans betrachten, aber für die das in erster Linie, also teilweise so ein Lifestyle-Ding ist, teilweise ist es auch so, ja, um möglichst smooth unterhalten zu werden und sich nicht allzu oft über eine Niederlage ärgern zu müssen, gibt es bei allen großen Clubs und also je öfter man vielleicht als Mannschaft aus und auf und abgestiegen ist in die Bundesliga, desto leidensfähiger ist man und desto größer ist vielleicht auch die Fanbindung, weil es wichtig ist, dass man als Fan auch Misserfolge und totale Tragödien erlebt. Das Chef des Fanseins ist vollkommen klar. Und bei Bayern, ich sehe es ja dann immer, wenn ich ins Stadion gehe, dass halt ja, Leute 10 Minuten vor dem Abpfiff gehen, selbst wenn das Ergebnis knapp ist, weil sie vor allen anderen aus dem Parkhaus fahren wollen oder eine leere U-Bahn erwischen wollen. Hasse ich. Aber das
so, Leini, dann erklär dich mal kurz. Der Leini macht das übrigens auch. Ich schwöre das. Jedes Mal. Ich fahre
mit der S-Bahn. Baden, das Spiel und es läuft ist kein noch. Spaß.
Baden. Ich habe gekämpft für die 2 Tickets. Baden. Ja, ich gehe jetzt aber 10 Minuten früher, dann muss ich in der Sitz, da kann ich sitzen
Moment,
in der Bahn.
Ich gehe immer nur dann, wenn es irgendwie 3-0 steht oder so.
Es gibt
aber
keinen, der so nah am Stadion wohnt wie du. Entschuldigung, Herr Kafka, tut mir leid, aber ich muss sagen, das regt mich immer wieder auf. Baden, bleib sitzen jetzt. Ja, ich gehe jetzt schon.
Da habe ich auch etliche Kandidaten in meinem Freundeskreis. Also, das sind ja auch alles noch total vertretbare Sachen. Aber ich erinnere mich zum Beispiel an diese legendäre Mitgliederversammlung beim FC Bayern, einer aus der Fanschaft gesagt hat so, ja, es werden ja nur noch vorzugsweise Karten an die ganzen Logen-Heinis verkauft und deswegen ist die Stimmung auch so scheiße in der Allianz Arena. Und als Uli Hoeneß gesagt hat, na, für diese scheiß Stimmung, da seid ihr doch dafür verantwortlich. Und es,
so nämlich.
Ja, es ist natürlich schon so, dass also es schmerzt mich als Bayern-Fan das zu sagen, aber alles andere wäre halt auch gelogen. Ich finde, dass manchmal bei uns im Stadion noch Luft nach oben ist, wenn man es beim BVB auch mit der Eintracht vergleicht, noch so ein paar
andere. Aber gegen Real war richtig gegen, gute Stimmung.
Ja, ja. Da war die ganze Bude total angezündet. Aber man würde sich halt wünschen, dass das eigentlich auch bei jedem Bundesligaspiel der Fall ist. Und ich weiß schon, solche Spiele wie gegen Real, das ist was Besonderes. Oder das Finale darum werde ich nie vergessen, war ich im Stadion. Das war so unfassbar. Also ich hatte wirklich 2 Stunden Gänsehaut. Und das passiert natürlich schon. Und unsere Ultras sind ja auch total krass. Also ich liebe die Choreografien. Ich liebe, wie stabil die politisch sind und so. Aber es gibt eben bei Bayern-Fans, genauso wie bei den meisten anderen großen Clubs, das sogenannte Operettenpublikum, da muss schon viel passieren, um die von den Sitzen zu reißen. Aber du kannst den Leuten ja kein Stadionverbot geben.
Das wäre doch mal eine Idee. Ja, aber andererseits ist halt auch das, wir haben das ja auch immer wieder Thema bei unserem Podcast, also quasi auch was die Liga betrifft. Sind die Bayern so stark oder sind die anderen so schwach? Ich verstehe das halt auch zu sagen, wie euphorisch willst du die x-te Meisterschaft nacheinander gewinnen? Und die Bayern erlauben sich ja auch hier und da mal einen Ausrutscher und verlieren auch mal, was war es in der Saison gegen Augsburg, war es glaube ich, das 2-1.
Ja,
aber wer holt dann auf? Wo ist Leipzig? Wo ist Dortmund? Wo ist Leverkusen? Und dann, ich kann das dann auch nachvollziehen, sagen, das ist gar nicht böse gemeint und ihr müsst euch ja auch schon für die Champions League und dann werdet ihr irgendwie am Ende der Saison, dann müssen viele noch zur Nationalmannschaft. Also ich kann das den Bayern gar nicht als oder den Fans als Vorwurf machen, zu sagen, ja, deutsche Meisterschaft, ja, also das gehört schon zur Inventur dazu. So ist halt.
Aber es ist eine schöne Überleitung. Ich wollte nämlich fragen, Markus, sorry, wenn ich kurz reinfalle, sind die anderen zu blöd oder ist Bayern wirklich einfach zu stark? Weil Chancen sind jede Saison da für den BVB.
Naja, beides eigentlich. Aber du siehst ja, Vereine, die es eine Zeit lang geschafft haben, ein krasser Konkurrent zu sein. Die hatten dann irgendwann einen Einbruch und waren dann für eine bestimmte Zeit dann wieder weg vom Fenster. Also es ist halt schwer, auf diesem Niveau zu bleiben. Und ich meine, es ist natürlich so, gut, aber ich muss ein bisschen ausholen, weil Bayern war kein Gründungsmitglied der Bundesliga. Die mussten auch erstmal aufsteigen. Und dann haben sie sich alles rechtschaffen erarbeitet, waren dann ein paar Mal in Serie Meister und auch Europapokal der Landessieger, standen dann aber auch an dem Punkt, vom totalen Bankrott. Und wenn sie Rummenigge nicht nach Italien verkauft hätten, dann wird es den Verein vielleicht gar nicht mehr geben. Also so auf Rosen gebettet war das auch nicht immer. Mhm. Aber so dieser sportliche Erfolg, der mit dieser Jahrhundertmannschaft Anfang bis Mitte der 70er begründet wurde, der dann weitergehen konnte, weil Karl-Heinz Rummenigge verkauft wurde und weil Uli Hoeneß Manager wurde. Das sind ja alles Dinge, die erstmal keine Selbstverständlichkeit sind. Aber das ist der Grundstein für das, was wir heute immer noch sehen. Und dass andere Vereine das nicht mit dieser Kontinuität hinbekommen haben, ist ja erstmal nicht Schuld der Bayern, weil die sind ja nicht mit dem goldenen Löffel im Mund aufgewacht, sondern die haben sich das alles sehr, sehr smart erarbeitet. Und irgendwann war dann dieser sportliche Erfolg fast selbstverständlich. Also gut, so oft haben wir die Champions League jetzt auch nicht gewonnen in den letzten 20, 30 Jahren. Aber Bundesligameister, du bekommst höhere Fernsehgelder, du kannst entsprechend auch höhere Gehälter zahlen für Spieler. Und da auch so, das ist ja auch so ein Klischee, also Bayern kauft die Liga leer, kauft anderen Vereinen die besten Spieler weg und schwächt die. Das mag von außen betrachtet, oberflächlich betrachtet, so aussehen, aber weißt du, ich denke mir halt immer, du willst dich als Spieler ja sportlich weiterentwickeln. Du willst auch mal was gewinnen. Das ist ein vollkommen legitimes Ansinnen. Und dass man dann wie auf dem freien Arbeitsmarkt auch gerne für diese Weiterentwicklung ein bisschen mehr Geld bekommt. Vor allen Dingen, wenn im Hintergrund dann noch Berater operieren. Das ist ja auch vollkommen nachvollziehbar. Und deswegen finde ich das ist auch immer so ein Scheinargument, dass, also, es gibt ja 1000 Klischees, mit denen man sich als Bayern-Fan dann immer rumplagen muss. Aber ich zitiere an der Stelle immer gern Campino von den Toten Hosen. Der hat 2007, glaube ich, der Süddeutschen Zeitung mal ein Interview gegeben, in dem er gesagt hat, er hätte auch, also sinngemäß, er hätte auch nicht gedacht, dass er sowas mal sagen würde und er wird es vielleicht bereuen. Aber wenn man mit dem Ort, mit dem Bayern ordentlich als Feind umgehen möchte, dann darf man sich nicht an die Fakten halten, weil sonst wird es schwierig. Sobald man sich an die Fakten hält, ist es schwer, Feind zu sein, weil also alle Polemik außen vor und alles Gehate außen vor. Aber verglichen mit anderen Vereinen in der Größenordnung finde ich es Ja, der Verein hat sich ja fast was Familiäres bewahrt, bei allem Geld, das da im Umlauf ist. Aber ja, also ich werd weder jetzt in diesem Podcast noch mit meinem Buch irgendeinen Hater bekehren können. Das versuche ich schon seit 40 Jahren. Aber mir liegt halt einfach daran, immer wieder mal zu sagen, ich bin halt hardcore für meinen Verein und nicht hardcore gegen andere. Und das würde ich mir dann auch von vielen anderen Fußballfans wünschen.
Aber ich glaube, dadurch entsteht auch nochmal eine andere Art von Liebe zum Verein, weil ich kenne auch ein paar Bayern-Fans und die haben vor allen Dingen, die haben jetzt vielleicht gar nicht die Liebe, die entstanden ist durch Abstieg und durch Niederlagen etc., sondern die haben die Liebe genau durch diese Hate, zu sagen, nein, die Bayern sind ganz anders, als es irgendwie die Schublade sagt. Und es ist jetzt gar nicht so, dass, sondern vielleicht ist es hier und da manchmal ein bisschen leiser im Stadion, aber dieses in Anführungsstrichen oft verteidigen müssen und zu sagen, das ist ein cooler Verein. Und vielleicht gehst du mal abends an eine Kneipe, wenn du in einer anderen Stadt bist und es kommt drauf auf das Gespräch und dann heißt es, dass du Bayern-Fan bist. Ich habe das oft bei Leuten erlebt, die dann gesagt haben, dadurch habe ich natürlich nochmal eine ganz andere Bindung zu dem Verein, weil ich den so ein bisschen verteidige und in einem ruhigen Gespräch zeigen kann, das ist schon ein cooler Verein. Was du auch im Buch schreibst, das ist ja alles selbst erwirtschaftet. Kein Investor, keiner, der angekommen ist und gesagt hat, hier, ich kaufe euch jetzt auf, 100 Millionen, jetzt wie es in England so passiert, sondern dann hast du einfach so einen Uli Hoeneß, ich glaube, der war damals 7, 8, 29 und der geht diesen Job an, wo du sagst, alter Schwede, was der daraus gemacht hat, das ist schon krass, das ist schon sau beeindruckend.
Und vor allen Dingen ist es ja auch immer so, dass es ist ja immer so, wir sind ja nicht anders, wir machen auch unsere Witze über große Clubs, aber wenn die Bayern im Halbfinale sind, dann kann mir doch keiner erzählen, dass einer wirklich zu Hause ernsthaft sitzt und sagt, die Arschlöcher sollen rausfliegen, du bist trotzdem für die Bayern, die vertreten die Liga, es geht um Punkte.
Und das seit Jahrzehnten.
Wer soll denn sonst die Champions League holen? Dortmund war mal nah dran, okay, das war auch unglücklich, aber außer den Bayern sieht ja, aus der Bundesliga gibt's ja keinen, der die Champions League holen kann.
Ja, ich erwarte jetzt nicht, dass mir oder dem Verein Leute auf Knien danken dafür, dass wir jetzt seit Jahrzehnten die UEFA Fünfjahreswertung gerade ziehen. Aber es stimmt natürlich. Also in erster Linie ist Bayern dafür verantwortlich, dass wir vier, teilweise fünf Vereine, wenn es gut läuft, dann in der Champions League haben. Und ich persönlich drücke allen deutschen Mannschaften in der Champions League die Daumen, auch und vor allem dem BVB, weil die aktuell die größten Chancen haben, dass es mal wieder zu so einem deutsch-deutschen Finale wie in Wembley kommt. Und das habe ich genossen. Das war ein ausgelagertes DFB-Pokalfinale mitten in London. Und das war die Ratte fürs Finale da oben. In London.
In Wembley, zwei deutsche Vereine. Sehr, sehr cool. Markus, eine Sache aus deinem Buch würde ich noch gerne erwähnen. Und zwar, das war für mich auch als Musikfan quasi schön zu lesen. Und zwar, du hast wirklich die Größen der Größen interviewt. Ich habe es mir kurz aufgeschrieben, nur ein paar Namen. U2, Metallica, die Red Hot Chili Peppers, Nirvana, AC/DC. Aber als du Mehmet Scholl getroffen hast das erste Mal für ein längeres Interview 2001, darf ich das so sagen, da ging dir ein bisschen der Kackstift. Warum?
Ja. Ja, weil, also ich war da schon eine Zeit lang so im Business als Musikjournalist, fast 15 Jahre bestimmt. Und genau, da habe ich in der Zeit schon auch viele, viele große Bandstars interviewt. Aber ich habe noch nie persönlich einen Fußballer kennengelernt, also einen Profifußballer und schon gar nicht vom FC Bayern. Also ich stand dann oft auch wie so ein kleiner Junge beim Training an derselbener Straße und habe mich nicht getraut, selbst mir ein Autogramm zu holen. So. Obwohl ich da auch schon in meinen 20ern war. Und dann kam dieses Interview irgendwann um die Ecke für ein Format, in dem sonst auch nur Popstars oder Schauspielstars interviewt werden. Aber Mehmet war zu der Zeit ja ein Popstar. Mhm. Anfang der Nullerjahre.
Bravo Sport, immer ja, voll, Mehmet Scholl.
Voll, ja, ja. Und dann hieß es, du darfst ein Interview mit Mehmet Scholl machen. Und da konnte ich wirklich eine Woche vorher nicht schlafen. Ich habe mir überlegt, was frage ich denn den? Und der ist doch so ein krasser Musiknerd. Und dann haben wir so ein kleines Vorgespräch geführt. Und der hat gemeint so, wenn es irgendwie geht, würde er gar nicht so gerne über Fußball reden mit mir, sondern eher über Musik, weil er so meine Sendungen im Fernsehen so gerne guckt. Und ich so, was? Du guckst meine Sendungen? Das gibt's.
Das war zu MTV-Zeiten, oder?
Ja, genau. Da war ich gerade so ein knappes Jahr bei MTV. Aber der hat mich auch schon vorher geguckt bei Viva und Viva 2. Und das fand ich halt so krass, dass dieser Typ, der zeitlebens mein absoluter Lieblingsspieler bei Bayern war, so ein totaler Ästhet, wenn er nicht so oft verletzt gewesen wäre, wäre ein absoluter Weltstar geworden. Und so ein geiler Typ auch. Und dass der meine Sendungen geguckt hat. Da hatte ich so einen totalen Fanboy-Moment. Und dann haben wir aber so schnell festgestellt, dass wir uns halt wahnsinnig gut verstehen. Und das halt, naja, klar, es ist so, ich bin Musikjournalist, professionell und Riesenfußballfan. Mhm. Er ist Profifußballer und Riesenmusikfan. Und wir hatten halt so diese Schnittmenge. Und das hat so gut funktioniert, dass wir eben bis heute befreundet sind. Und aber vor diesem ersten Interview war ich halt so wahnsinnig aufgeregt, weil ich habe mir gedacht, so, wenn du das in den Sand setzt, blöde Fragen stellst, irgendwie dich als Fanboy outest. Also ich war wirklich, lustigerweise fand das erste Interview, das ich mit Depeche Mode geführt habe, also auch so meine absolute...
Die du selbst verehrst.
Ja, ja, total. Ja. Das fand im selben Jahr statt und davor war ich fast so aufgeregt wie vor dem Interview mit Lemon Joy. Aber ich meine, das sagt schon viel aus, so was so meine Verehrung für Fußballer betrifft, vor allen Dingen natürlich vom FC Bayern.
Du hast gerade was Gutes gesagt, und zwar du hast ein bisschen Angst gehabt vor diesem Interview. Steffen und ich haben mal das ein oder andere Mal drüber geredet, was machen wir denn, wenn jetzt der Gast, was machen wir, wenn das ein richtiges Arschloch ist? Was machen wir, wenn der uns auflaufen lässt? Du hast mal ein Interview, das habe ich in deinem Podcast Fuck You Very, Very Much, den du mit Jenny, wer weiß, machst, mit der Sängerin von Jennifer Rostock, da hast du erzählt, du hast mal ein blödes Erlebnis mit der Band Blur gehabt.
Ja.
Und zwar haben die sich wohl, die haben dich wohl sehr beschissen behandelt im Interview. Hm. Wie reagiert man da? Auch wenn man schon dabei ist oder schon Profi ist, was machst du in dem Moment? Wie moderierst du das weiter, runter, wie auch immer?
Ja, also das ist dann situationsbedingt. Ich kann zum Glück sagen, dass mir sowas eigentlich nur zweimal oder sagen wir mal dreimal passiert ist, also dass ich das Gefühl hatte, das Interview läuft jetzt gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe und eigentlich haben die Leute keinen Bock, weil bei Patti Smith war es so, die war einfach krank. Die hatte Nasennebenhöhlenentzündung und konnte kaum reden und hat dann einfach alles dran gelegt, dass das Interview so schnell wie möglich vorbei ist. Fair enough. Ist trotzdem war nicht so gut für mich. Jon Bon Jovi war auch irgendwie so ein bisschen so ein Depp, weil er, obwohl wir das vorher wochenlang vereinbart hatten, diese Sendung, um die es ging, Number One, die ich bei Kabel 1 gemacht habe, die dreht sich ja um die ganze Karriere von jemandem.
Ja,
und
stimmt.
Dann haben wir das so entsprechend kommuniziert an seine Plattenfirma und sein Management, haben gesagt, so, es geht wirklich los in seiner Kindheit, über die 80er bis in die Jetztzeit. Und dann kommen wir dahin und dann sagt Jon Bon Jovi, ich habe gar keinen Bock, über alles vorher zu reden. Ich rede nur über mein neues Album, das zu dem Zeitpunkt noch nicht mal draußen war. Das habe ich noch nicht mal gehört. Und dann habe ich gesagt, so, ey, wir sollen ja eine Stunde Sendung machen, wenn wir über eine Platte reden, die ich noch nicht mal gehört habe, weil sie noch nicht draußen ist. Und dann habe ich halt versucht, so irgendwie andere Fragen zu stellen. Und es war sehr, sehr zäh. Und an irgendeinem Punkt habe ich dann gefragt, so, sag mir, was war denn eigentlich das Merkwürdigste, das jemals bei einem Bon Jovi-Konzert auf eine Bühne geworfen wurde? Das ist so eine Icebreaker-Frage zu mir. Mhm. Und dann meinte er zu mir, that is a funny question. Und dann hat er gemeint, es war ein echter Schweinekopf.
Jesus.
Ja, und das hat dann das Eis gebrochen und dann lief das Interview.
Mit FC Bayern-Logo, nein.
Das wär's
gewesen. Aber in Madrid gab es ja auch mal. Ja.
Ja, und bei Blur war es einfach so, das war die krasse Koks-Phase von denen. Und dann haben die halt wirklich so blöde Insider-Witzchen gemacht und irgendwie so an mir rumgezupft und rumgenörgelt. Und in dem Fall habe ich dann gesagt so, ey Jungs, wisst ihr was? Wir können es auch einfach bleiben lassen, weil das ist hier eine total beschissene Aktion. Und dann ist der Manager kurz zusammengezuckt, weil es ja ein wichtiger Promotermin für die war, bei Viva. Und dann hat der ihnen ein entsprechendes Signal gegeben, dass sie sich jetzt aber bitte sofort benehmen sollen, was sie dann auch mehr schlecht als recht gemacht haben. Aber wie gesagt, die waren so ein bisschen auf Krawall gebürstet, haben vorher gut was gezogen. Aber man muss auch sagen, dass hier Damon Albarn, den habe ich dann so ein, zwei Jahre später wieder getroffen. Und dann hat er gemeint so,
genau,
ey,
das ist cool.
Du bist doch irgendwie Markus und wir hatten damals dieses Interview und ich weiß, dass wir da scheiße waren. Dafür möchte ich mich in aller Form entschuldigen.
Wow.
Wird nicht wieder vorkommen. Das fand ich dann auch groß. Muss er auch nicht machen, weißt du?
Hört rein in den Podcast Fuck You Very, Very Much. Markus Kafka, Jennifer Weiss. Es geht in diesem Podcast, es hat ein Thema, es geht um, wie sagt man denn, der Plural von Beef. Beefs zwischen Bands, ja. Zwischen Künstlern, Moby und Eminem, Blur und Oasis und so weiter. Richtig, richtig, richtig geile Folgen dabei mit viel Input, den wir wahrscheinlich noch gar nicht wussten. Steffen?
Ich wollte mal fragen, Markus, wie muss ich mir das denn vorstellen? Darf ich dich abends, wenn du das Spiel anguckst, also gerade so ein wichtiges Spiel wie heute, darf ich dich da irgendwie ansprechen? Guckst du das lieber allein zusammen? Was passiert, wenn es eine knappe Niederlage gibt? Also wie muss ich mir dein Fernsehabend dann vorstellen?
Also, zunächst mal, ich hasse per se Public Viewing. Und Public Viewing, Viewing beginnt für mich ab 2 Personen.
So nämlich,
Es gibt wirklich nur einen handverlesenen Mini-Circle einzelner Personen, die ich neben mir auf dem Sofa oder auch im Stadion ertrage. Also im Stadion können es ein paar mehr sein, weil da sind dann auch noch 70.000 andere da. Aber wenn ich so wichtige Spiele zu Hause im Fernsehen gucke, dann mache ich das in 9 von 10 Fällen alleine. Und diese handverlesenen Personen, die wissen, wenn sie dieses Spiel mit mir gucken, dann aber Partytown. Da möchte ich kein Wort hören. Also weder qualifizierte und schon gar nicht unqualifizierte Kommentare.
Das sind
einfach
die allerschlimmsten.
Ja. Fresse halten. Komplett das ganze Spiel hindurch. Man kann mal fluchen, man kann mal kurz auszucken, aber man darf keine Sätze, die länger als 2 Zeilen sind. Das stört mich in meiner Konzentration.
Ja.
Und dann
macht
ist Yvonne
Torra das eigentlich hauptberuflich? Aber hübsch ist sie.
Ja, also geht alles überhaupt nicht. Und ja. dann kommt noch dazu, dass ich bin ja dann auch so, dass ich meine Sprache dann umstelle. Wenn ich Fußballspiele gucke, fluche ich auf Bayerisch. Während ansonsten ist die Amtssprache auch in der Beziehung zwischen mir und meiner Frau, sie ist ja Ostberlinerin, ist eigentlich Hochdeutsch. Und sie sagt, ihr ist es als allererstes aufgefallen, sobald es um Fußball geht, rede ich Bayerisch. Und bei so einem Spiel ist es dann auch noch so, da kommt dann noch Aberglaube ins Spiel. Also ich habe heute den ganzen Tag schon das Trikot an. Das ist dann Pflicht. Ich habe ja so eine Strickeule, die mir meine Frau mal zum Geburtstag geschenkt hat.
Ich habe ein Video gesehen, ja.
Ganz merkwürdiges Tierchen. Hat sie mir eigentlich nur als Gag geschenkt, aber die sitzt bei wichtigen Spielen jetzt immer neben mir als Glücksbringer. Des Weiteren ist es so, Ernährung ist ganz wichtig. Spätestens um 19.30 Uhr muss ich essen, weil sonst bin ich zu... Aber ich darf nichts mehr so richtig... Also spätestens 1,5 Stunden vom Spiel, genau, muss ich essen. Und ich trinke gerne ein Glas Rotwein zum Abendessen. Und mein Aberglaube geht so weit, dass ich, wenn wir gegen italienische Mannschaften spielen, trinke ich einen spanischen Rotwein, damit da nichts schief geht. Und wenn wir gegen spanische spielen, trinke ich einen italienischen, damit ich nicht so die Weinkultur des Landes unterstütze und damit auch die Fußballkultur. Das muss
so
dagegen arbeiten.
Das sind Mindgames, mein Freund. Ja.
Und ich muss auch aber leider auch zugeben, das funktioniert für den Arsch nicht. Dieses Rezept. Und heute ist es einfach, weil wir gegen eine französische Mannschaft spielen und ich mag keinen französischen Rotwein. Von daher bin ich ganz entspannt und trinke ein bayerisches Helles dazu. Ja.
Schön, Äpple. Gibt's da,
ich will noch kurz ergänzen, Steffen, ganz kurz, was noch im Stadion und wenn du mit jemandem Filme oder Fußball guckst, gar nicht geht, ist, nur ganz kurz.
Genau.
Da könnte ich ausrasten.
Vorbei. Ja. Ich habe ja gelesen, das geht so und so aus. Gibt's so ein typisches bayerisches Schimpfwort, was wir auf jeden Fall gebrauchen können, wo du sagst, das ist, also gibt's irgendwie was man so am meisten nutzt?
Ja, also bei verpassten Chancen hört man von mir mal gerne Kreuzkruzifix, jetzt hauen wir nur rein.
Geil.
Ja.
Geil.
Ich erinnere an den Fan, den wir nie vergessen werden, der bei unserem letzten Heimspiel hinter uns saß. Was war das gegen Heidenheim?
Oh,
egal was der Schiri
gemacht
hat. Das war
sowas Halbstarkes. Sowas
und er saß, genau, noch, weißt du noch, die Eierschale auf dem Kopf, die Pickel im Gesicht, erzählt hinter uns, was vor 20 Jahren bei der Eintracht passiert ist und bei jedem Pfiff vom Schiri ein dezentes, mega lautes Du Hurensohn! Und du sitzt da und denkst dir jetzt, halt doch mal die Klappe, Mensch. Wir gucken doch das Spiel auf.
Das war so ein Frankfurter Hassi, der war mit seinen 4, 5 Kumpels da. Und das so, und die waren vorher schon so frisch aufgepumpt, nur die Arme trainiert. Und dann geht das Spiel los und der hat wirklich, also bestimmt 28 Mal, alles war, der ist nur so halb an uns vorbeigelaufen. Du Hurensohn! Ich sag, jetzt hör doch mal, was ist denn mit dir?
Sehr anstrengend.
Aber das sind halt die O-Töne.
Ach, übrigens, was auch noch mit so einem Spiel einhergeht, ist, ich werde heute Abend auf dem Sofa übernachten. müssen und nicht bei meiner Frau im Bett schlafen dürfen, weil sie schon sehr früh in unserer Beziehung festgestellt hat, dass ich im Schlaf wichtige Spiele nachspiele.
Das Nein. ist.
Sie dachte, schon erst, ja, sie dachte erst so, ich hätte so das Restless-Leg-Syndrom im Schlaf und hat dann aber gemerkt, dass das ganz klar so Schussbewegungen, Grätschbewegungen, Laufbewegungen sind. Und da ist es auch ziemlich egal, ob wir das Spiel vorher gewonnen oder verloren haben. Wenn wir es gewonnen haben, dann bin ich eher wie so ein kleines Hündchen, das so vergnügt den Ball hinterher sprintet. Wenn wir es verloren haben, dann ist es eher so ein bisschen Pitbull-mäßig und dann wird noch mehr gegrätscht. Aber Ende vom Lied ist, meine Frau konnte nach solchen Spielen immer nicht schlafen, weil ich die nachgespielt habe im Schlaf. Und jetzt ist es so, dass wir schon vor langer Zeit vereinbart haben, dass ich bei solchen Spielen, also bei allen Champions-League-Spielen und bei wichtigen Bundesliga-Spielen, DFB-Pokalspielen, automatisch unaufgefordert auf dem Sofa übernachtet.
Das gefällt mir sehr, unaufgefordert. Kommentarlos. Wir haben hier, genau, wir haben hier eine Regel. Meine Damen und Herren, ich darf noch mal sagen, und vielen Dank, liebe Grüße an Sandra vom Ullstein Verlag, ein wunderbares Buch. Ich halte es gerade für Jürgen, bitte die Kamera.
Das sagt ihr als Eintracht-Fans. Das ist
ja. So, Klar. Warte mal, mein Freund, warte mal.
Moment, so, ich wollte gerade sagen.
So.
Ja, now we're talking.
Aber. Ja,
das, ich habe mich extra als Heavy Metaler heute, der ich ja auch bin, ausgedrückt.
Ghost,
weißt,
auch nicht schlecht. Auch
Ghost
nicht schlecht.
Dogma extra ja. mal Obwohl. An alte Zeiten angelehnt. Sehr, ja, sehr wollte mal keinen Eintracht an. Nein, ich denke. Wir sind ja, natürlich sind wir Eintracht-Fans, aber es geht ja bei uns immer um die Bundesliga generell. So, na klar, immer ein kleiner Part Eintracht. Aber ich finde, und was, das hast du vorhin sehr schön gesagt auch, Markus, man kann Vereine nicht mögen, man kann auch Witze machen, aber bei Hass, da sind wir raus. Da ist
vor allem, also man muss ja also bei den Bayern auch sagen, ihr, das ist ja einfach ein geiler Fußballverein. Toll erwirtschaftet, irgendwie, also und nochmal, international, wenn die Bayern nicht wären, wäre Deutschland ganz weit weg von Gut und Böse. So, also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, die Fankultur ist abgefuckt und irgendwie ständig Schlägereien, du traust dich nicht ins Stadion, ihr spielt einen coolen Fußball seit Jahrzehnten, irgendwie vernünftig gewirtschaftet, ihr habt dann eine coole Kultur und also wenn der FC Bayern nicht wäre, irgendwie, ihr habt die Dortmunder im Laufe der Jahre immer wieder nass gemacht, ihr habt Leipzig nass gemacht, Leverkusen und jetzt Halbfinale. Also ich finde es krass, selbst der Wirtschaft und ich finde irgendwie, ich feiere den Verein und ich bin froh, dass es die Bayern gibt. Das muss man ganz klar sagen.
Ich gebe das gerne zurück. Ich hatte auch immer so ein Herz für die Eintracht, weil ich das Gefühl hatte, dass da so eine sehr, sehr enge Bindung zwischen Stadt und Fans und Verein da ist und dass es einen tollen lokalen Bezug hat. Und Auswärtsspiele bei der Eintracht als Bayern-Fan waren immer eine Herausforderung. Wusstet ihr, dass ich einen der wenigen Internet-Shitstorms wegen eines Tweets zu Eintracht Frankfurt hatte?
Was hast du geschrieben?
Ich kann euch gar nicht mehr genau sagen, welches Spiel das war. Da war Niko Kovac auf jeden Fall Eintracht-Trainer. Und es gab ein paar krasse Fouls und zwei unserer Spieler wurden schon verletzt durch Fouls eines Frankfurter Spielers. Und dann habe ich geschrieben, ist es jetzt die neue Taktik von der Eintracht, dass sie einfach alle Leute ins Krankenhaus treten, um dann am Ende zu gewinnen? Oh,
lieber Herr Kafka, kommen Sie mal so.
Ja, genau. Ach nee, Hinteregger war noch nicht bei uns da. Also ich hätte mir vorstellen können, dass der das ist. Hinti, ja. Aber das ist gerade auch diese Anerkennung, die kann man ja trotzdem bringen. Ich habe ein sehr krasses Beispiel aus dem Musikbereich. Ich weiß, dass Beyoncé Knowles wahrscheinlich die beste Sängerin der Welt ist, von der Leistung her, die Oktaven, was sie trifft und so. Mhm. Aber wenn ich die höre, ich muss wegschalten. Ich ertrage diese Stimme nicht. Jetzt bei Bayern, die ertrage ich schon. Aber was ich meine ist, man kann ja was anerkennen, ohne dass man das mag und einen Bezug dazu hat.
Aber ich finde auch, der Vergleich zwischen Beyoncé und FC Bayern ist nicht hinkend. Ich finde, das ist ein guter Vergleich.
FC Bayern ist die Beyoncé des Fußballs, oder? Sollen wir die Headline draus machen?
Und trotzdem
drücken wir
heute Abend den Bayern die Daumen. Das ist doch klar. Ich will auch, weil Paris auch aktuell neben den Bayern die stärkste Mannschaft ist in Europa, meiner
ist
Meinung nach.
Ist eigentlich vorweggenommen also, das Finale, finde ich. Also wer das Halbfinale gewinnt, der gewinnt auch die Champions League, bin ich mir ziemlich sicher.
Luis Enrique hat da wirklich Gutes draus gemacht.
Markus, wie ist dein Tipp für heute Abend?
Ich glaube, dass es heute
in Paris, ne?
In Paris 2-2 ausgeht und dass wir in München 3-2 gewinnen.
Da gehe ich mit. Das wird spannend. Also es wird kein 3-4-0. Steffen wird wahrscheinlich wieder so ein 4-0 tippen oder so. Also er pokert gerne hoch.
Nee, ich würde sagen, tatsächlich beide Spiele 3-0 für die Bayern, das ist einfach zu krass.
Wirklich?
Auch krass. Alles, was du was du im Hintergrund siehst mit Vincent Kompany, wie der Umgang mit den Spielern, auch in so vermeintlich unbeobachteten Momenten, wie der Kompany mit der Mannschaft ist, wie die das Jahr durchgezogen haben, die Saison. Also ich glaube, die macht, das ist so eine leichte Meisterschaft, jetzt Champions League mit so einer Souveränität, aber auch so einer Vincent Kompany Ruhe und Klarheit, und das ist das nächste Spiel.
Das stimmt schon, ja. Also krass. Ich hatte das letzte Mal so ein gutes Gefühl in der Triple-Saison 2013 und unter vollkommen anderen Vorzeichen unter der Sextuple-Saison 2020, als die Mannschaft in beiden Fällen so ein bisschen diesen Unbesiegbarkeits-Nimbus hatte und wahnsinnig schönen Fußball gespielt hat. Heute ist ein bisschen blöd, dass der Trainer nicht im Stadion sein darf. Ich finde, Coaching ist schon wichtig bei ihm.
Ja.
Und das andere Ding ist, also dass halt Paris ähnlich wie im letzten Jahr jetzt leider gerade in Hochform ist. Die hatten auch so ein bisschen so Schwächephasen in der Saison. Also die waren auch nicht in besserer Verfassung, als wir 2-1 in Paris gewonnen haben in der Ligaphase. Mhm. Aber jetzt sind sie so total auf dem Peak. Die haben keine Verletzten. Und ich habe heute diesen Mann gegen Mann-Vergleich in der Süddeutschen nochmal gelesen, dachte ich mir, Alter, das ist natürlich auch schon die ganz große Kapelle jetzt. Und
aber die Namen hat Paris immer. Klar, dieses Jahr spielen sie auch gut, aber die Bayern waren immer da, wenn es drauf ankommt. Weil jetzt am Wochenende hieß es wieder, ja, gegen Mainz, dieses 3-4, das ist doch fast wieder
aber allein, dass du in so einem Spiel,
genau, wenn
du das Ding schon gewonnen hast und dann 3-0, Kompany lässt mal richtig einen raus in der Halbzeit und dann gewinnst du das einfach noch, weil du es kannst. Und das ist schon,
und das ist, glaube ich, das, was dieses Jahr ist. Du hast einen Harry Kane, der mit 85 hinten und vorne rennt wie ein Blöder. Da kämpft aktuell, das habe ich ja in Performance paar Folgen schon gesagt, meiner Meinung nach auch dieses Erfolgsreset dieses Jahr, da reißt sich jeder für jeden den Arsch auf. Und das hast du bei den Bayern halt nicht so oft. Ja. Das ist halt das Ding.
Dürfte ich den Bad noch... sorry.
Ich weiß schon, was du willst. Bitte, Markus.
Nee, der Markus zuerst.
Nee, ich habe euch recht gegeben, dir, euch.
Ich wollte gerade kurz ein Setfoto machen, ein schönes.
Weil meine Tochter gerade die Tür als Trommel entdeckt, ja, gerne ein Setfoto. Walla. So, nämlich.
Genau, Buch, schönes Buch, richtig. Yeah.
Und sehr weil meine gut, Tochter gerade die Tür als Trommel entdeckt hat, noch eine geschmeidige Abmoderation, natürlich an dieser Stelle Christian Leini-Barten.
Markus, eine große, große Ehre, dass du heute bei uns warst. Ich hoffe, das klappt mal wieder. Wir sehen uns mal wieder. Ist mich echt ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich ziehe meinen Hut. Vielen, vielen Dank.
Die Ehre und das Vergnügen war ganz auf meiner Seite. Das wird nicht das erste und das letzte Mal gewesen sein. Jungs, vielen Dank.
Vielen Dank, Freunde, und ich verwarne. Ich verweise noch auf Folge 300 mit Henny Nachtsheim, mit Marcel Reif zum, ich weiß nicht, 14. Mal ist er mittlerweile bei uns. Die Infos kriegt ihr noch über unsere Social-Media-Kanäle. Liken, teilen, abonnieren.
Und egal, wo ihr es jetzt hört, bitte aufstehen, in der Bahn, in der Wanne und Applaus für Markus Kafka.
Und ich möchte diese Folge heute mit Markus' Worten beenden. Auf Wiedersehen.
Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
So nämlich.
Ciao.
Jawohl. Ciao. Tschüss, macht gut.
Ciao, ciao.